Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
Steffen Mau, Professor für Makrosoziologie an der Humboldt-Universität in Berlin. Hallo Herr Mau, ich grüße Sie und alle, die uns hören.
Hallo Frau Münkel.
Herr Mau, eigentlich gibt es bei uns hier im Studio immer nur Wasser. Das haben Sie ja auch schon neben sich stehen. Aber zur Feier des Tages habe ich Ihnen hier noch was anderes mitgebracht. Eine sogenannte Mischmasch. Das ist eine Mischung aus Orangenlimo und Cola. Andere nennen das auch, ich weiß nicht, kennen Sie den Begriff, wie das sich auch nennt?
Ja, irgendwie so Mixgetränk oder irgendwie sowas, ne?
Genau, oder Spezi sagen auch viele.
Okay.
Ich habe es Ihnen jetzt hier mal gerade aufgemacht. Durch die Scheibe kann ich es Ihnen nicht reichen, aber ich reiche es Ihnen gleich um die Scheibe rum. Haben Sie als Kind sowas auch getrunken? Also so eine Mischung? Gab es das in Rostock, wo Sie aufgewachsen sind?
Ach, kann ich mich gar nicht erinnern. Es gab irgendwie so unterschiedliche Cola-Sorten. Übrigens in der DDR gab es auch Pepsi-Cola. Das war auch immer sehr begehrt, sehr teuer. Das war irgendwie eine Lizenzproduktion. Aber so richtige Mixgetränke, also Brause, Fassbrause, das haben wir viel getrunken. Aber an sowas kann ich mich nicht erinnern.
Ja, ich verbinde damit tatsächlich so eine Pizzeria-Kindheitserinnerung. Immer zum Zeugnistag durften wir in die Pizzeria und dann durften wir auch sowas trinken, sonst nie. Deswegen ist Spezi für mich so ein Kindheitsgeschmack.
Okay, da ist dann gleich der Zuckerbedarf für das halbe Jahr abgedeckt worden.
Das stimmt, man durfte auch immer nur eine kleine, weil sonst hat man die Pizza nicht mehr gegessen. Egal, Spaß beiseite. Natürlich mache ich das hier nicht nur zum Spaß, dass ich Ihnen hier eine Spezi-Kredenz. Es gibt auch einen Anlass. Heute Nachmittag gibt es nämlich ein Urteil in einem Namensstreit. Zwei Brauereien aus München und Augsburg streiten sich nämlich um diesen Namen, um Spezi. Also das ist jetzt eben eine andere Sorte, deswegen heißt sie Mischmasch und nicht Spezi. Und die Riegele Brauerei aus Augsburg will Geld von der Paulaner Brauerei aus München, wenn die ihre Spezi auch unter diesem Namen vermarktet. Wir können ja mal zusammen auf Namenssuche gehen. Was wäre denn vielleicht für die Paulaner Brauerei ein alternativer Name?
Ja, irgendwie Namixer und sowas, das gibt's ja alles schon. Also die Namenskreationen, die man so heute in den Supermarktregalen sieht, die sind ja schon unglaublich vielfältig. Man kommt da gar nicht mehr hinterher. Ja, ein eingeführter Name hat natürlich immer große Vorteile der Wiedererkennbarkeit und dass man so weiß, was sich dahinter verbirgt. Aber ja, Mischmasch fand ich eigentlich schon mal nicht so schlecht.
Dann kann sich Paulaner dann bald mit dem anderen Hersteller streiten. Ja, und wir sind natürlich nicht hier nur, um Getränke zu verteilen, aber vielleicht auch an dieser Stelle die Aufforderung an Sie, die Sie zuhören. Machen Sie sich's gemütlich, machen Sie sich vielleicht ein gutes Getränk auf, lassen Sie sich's schmecken und haben Sie viel Spaß bei uns in dieser Stunde Sendung oder der halben Stunde Podcast mit den Themen des Tages. Der Soziologe Steffen Mau ist bei mir zu Gast im Studio und wir schauen mal auf die Ampel, mal wieder. Es gibt in der Ampelkoalition weiterhin Streit darum, wann und ob die Atomkraftwerke abgeschaltet werden sollen. Eigentlich sollte der Kabinettsbeschluss jetzt durch sein, dass zwei der drei AKW, die noch am Netz sind, bis zum Frühjahr einsatzbereit bleiben können. Das war der Vorschlag von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, den er auch zähneknirschend vor einiger Zeit verkündet hat. Vor, ja, ich würde sagen, knapp zwei Wochen war es ungefähr, aber offenbar blockiert die FDP. Und es gibt Stimmen, die sehen in dieser Diskussion nicht nur die AKW-Abschaltung als Problem, die da das Thema ist, sondern die sehen auch das Risiko, dass sich die Ampelkoalition quasi selbst abschaltet mit dieser Diskussion. Steffen Mau, sehen Sie dieses Risiko auch?
Ja, aus meiner Sicht geht es mehr um die FDP als um das AKW Emsland. Natürlich kann man darüber diskutieren, wie sinnvoll es ist, zwei weiterzulaufen und nicht vielleicht drei und was jetzt dieses dritte so besonders macht in diesem Paket. Aber es ist ein mühsam errungener Kompromiss, der ja auch mit dem Bundeskanzler abgestimmt ist. Und in allerletzter Minute grätscht die FDP jetzt dazwischen. Natürlich auch jetzt nach dem Wahlsonntag, nach einer verlorenen Wahl, so ein bisschen auf der Suche nach einem Profil. Und das ist sicherlich eine schwierige Situation. Die FDP hat ja eine Veto-Position in dem Ganzen und muss zustimmen. Und die nutzt sie jetzt redlich auf der Suche eben nach einer Profilierungsmöglichkeit. Vielleicht baut sie auch schon für den Winter vor, wenn es mal zu Blackouts kommt oder zu temporären Stromabschaltungen. Dann kann sie natürlich immer auf die Schuldigen verweisen und sagen, ja, wir wollten ja etwas ganz anderes. Im Hinterkopf dabei natürlich immer mitbehauptet, dass dieses eine AKW jetzt den Unterschied gemacht hätte.
Obwohl das Absurde ja ist, dass die FDP zwar fordert, dass allgemein die Atomkraftwerke vielleicht auch allgemein länger laufen, das heißt, sie ist eigentlich ja dafür, mit dieser Blockade könnte es jetzt aber dazu kommen, dass dann doch zum Ende des Jahres einfach alle drei abgeschaltet werden. Weil die jetzige Rechtslage sieht ja so aus, dass, wenn sich jetzt am Gesetz nichts ändert, einfach abgeschaltet wird. Und das heißt, es drängt die Zeit. Es muss jetzt wirklich eine Lösung her, damit überhaupt auch dieser Streckbetrieb, so heißt er ja, bis zum Frühjahr noch weitergeführt werden können. Da muss dann eben ja das Atom- und Energiewirtschaftsgesetz jetzt schnell geändert werden. Das heißt, ich verstehe da die FDP nicht. Die blockiert, aber schneidet sich ja eigentlich ins eigene Fleisch, weil die Forderung ja eigentlich eine viel größere ist, aber sie blockiert dann allgemein.
Ja, das ist ein großes Risiko, dass es jetzt zu so einer Eskalationsdynamik kommt und niemand auch mehr sozusagen zurückweichen kann und auch nicht will, jedenfalls nicht ohne das Gesicht zu verlieren. Und das wäre für die Ampel unglaublich schädlich, wenn das jetzt über 3-4 Wochen zu so einer verschleppten Situation kommt und wir vielleicht dann auch gar nicht mehr sozusagen auf der Ebene der Betreiber und auch der technischen Möglichkeiten die Chance hätten, das rechtzeitig einzurichten. Also es kommt ja offensichtlich jetzt auch auf jeden Tag an. Und da, glaube ich, sollte man als Regierungspartei, die auch immer auf die staatspolitische Verantwortung schaut und dies so besonders betont und vor sich herträgt, da sollte man vielleicht nicht so eine Diskussion vom Zaun brechen. Also ich halte das für ein großes Risiko. Ich halte das in dieser Situation, in der wir uns befinden, auch für ein fehlgeleitetes parteipolitisches Palaver und würde dringend davon abraten. Denn die Situation ist ja letzten Endes die, dass die FDP jetzt auch als Folge der verlorenen Niedersachsenwahl glaubt, sie müsste stärker sich sozusagen als eigenständig, zum Teil eben auch als, ja, wie soll man sagen, als halsstarrig positionieren in der Koalition. Man könnte aber auch sagen, vielleicht hat sie auch verloren, weil sie in manchen Punkten vielleicht nicht geschmeidig, vielleicht auch nicht pragmatisch genug war. Man denke nur mal an das Tempolimit, man denke an das 9-Euro-Ticket und die Diskussion um die Gratis-Mentalität. Das 9-Euro-Ticket hat die FDP maßgeblich mit auf den Weg gebracht. Das war ein großer Erfolg, hat große Begeisterungsstürme bei vielen auch ausgelöst. Und man hat es eigentlich versäumt, sich das ans Revers zu heften. Und da, denke ich, sollte die FDP vielleicht nicht nochmal so einen Fehler machen. Fachlich, ob man das wirklich weiterlaufen kann, lassen kann oder nicht, das kann ich nicht beurteilen. Das müssen die Expertinnen und Experten machen. Aber für mich scheint das eben eine sehr stark parteipolitisch ausgerichtete Auseinandersetzung zu sein.
Was ich auch spannend finde, Robert Habeck musste ja eben, ich habe es vorhin zähneknirschend genannt, diesen Streckbetrieb auch kurz vor der Niedersachsenwahl verkünden. Da wurde dann auch prophezeit, oh, das kostet die Grünen jetzt Stimmen. Das hat er sicherlich nicht gern gemacht, aber die Grünen haben eben doch deutlich dazu gewonnen. Das heißt, im Umkehrschluss, es geht ja eben, Sie haben es gerade pragmatisch genannt, es geht auch Entscheidungen zu verkaufen, politisch zu verkaufen, die vielleicht eigentlich in der politischen Ausrichtung nicht die eigenen sind. Und ein Detail fand ich auch noch spannend bei der Niedersachsenwahl. Wenn man sich die FDP-Wählenden angeschaut hat, dann gab es sehr, sehr viele, mehr als 80%, die gesagt haben, ja, es ist richtig, diese 200 Milliarden Euro für die Energiepreisbremse auszugeben. Und Christian Lindner ist ja immer der, der sich hinstellt und sagt, ja, aber das ist nicht, die Schuldenbremse ist sicher sozusagen. Das heißt, da scheint ja ganz grundsätzlich irgendwie die FDP an ihrem Klientel vorbeizureden oder wirklich diesen, auch die Kernthemen nicht mehr zu haben, mit der sie wirklich dann auch Wählende auf jeden Fall auf ihre Seite zieht.
Ja, es ist offensichtlich ein Stück weit unklar, sozusagen, wie ist eigentlich der Bezug zwischen der Programmatik, auch sozusagen der personellen Profilierung der Spitzenpolitiker und Politikerinnen der FDP und sozusagen den Wählerinnen und Wählern oder auch den potenziellen Wählerinnen und Wählern. Also sie wollen ja auch Leute dazu gewinnen, nicht nur die halten, die sie haben. Das scheint sehr unklar zu sein und da besinnt man sich jetzt sozusagen auf diese Kernwerte und die Begrifflichkeiten Marktwirtschaft und Freiheit, aber ohne sie richtig zu füllen. Also eine wirklich offene Diskussion, was das bedeutet, findet ja gar nicht statt, sondern da hält man sich doch sehr stark auch an bestimmte ideologisch vorgeprägte Begrifflichkeiten. Und da würde ich mir wirklich wünschen, eine FDP, die nach vorne geht, die haben ja auch ihre Themen, Technologie, Bildung und solche Dinge, aber das wird viel zu wenig bespielt und ich fürchte, dass die FDP ein Stück weit auch riskiert, jetzt in so eine Blockiererecke hinein sich zu manövrieren, aus der man nicht so leicht wieder herauskommt. Der Schaden wäre da für die ganze Koalition und ich glaube, der Nutzen für die FDP wäre gering oder gar nicht vorhanden.
Und ich komme nochmal zurück zur Ausgangsfrage, diese Frage, ob die Ampel jetzt nicht nur die AKWs potenziell abschaltet, sondern sich selber. Sehen Sie da wirklich auch eine ernsthafte Gefahr, dass diese Koalition auseinanderfällt?
Nein, Christian Lindner hat sich auch am Sonntagabend nochmal deutlich zur Ampel bei allen Schwierigkeiten bekannt. Ich denke auch dazu steht da, alles andere wäre ein sehr deutlicher Wortbruch, wo jetzt auch keine andere Sachlage gegeben ist, sondern das sind Auseinandersetzungen, auch Differenzen, die waren vorher bekannt. Das Wahlergebnis war ihm auch bekannt. Also von daher glaube ich, könnte er da jetzt nicht aussteigen, ohne vollständig die Glaubwürdigkeit zu verlieren, also für sich, aber auch für die ganze Partei. Da sehe ich einfach im Moment ja wahrscheinlich keine Bewegung in diese Richtung.
Der Soziologieprofessor Steffen Mau hier bei uns heute Mittag im Deutschlandfunk Kultur. Und wir sprechen gleich darüber, wie Deutschland ankommende Geflüchtete empfängt. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Und mein Gast heute Mittag ist Steffen Mau, Soziologe und Mitglied im Sachverständigenrat für Migration und Integration. Und das passt zu unserem nächsten Thema, weil es wird sich jetzt wieder wirklich an vielen Orten die Frage gestellt, wie wir eigentlich durch den Winter kommen. Und das ist nicht nur eine Frage, die sich Verbraucherinnen und Verbraucher beim Heizen derzeit stellen, sondern auch die Kommunen, die ukrainische Geflüchtete aufnehmen. Nach Polen ist Deutschland nämlich das Land, das die meisten Geflüchteten empfangen hat und empfängt. Und Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD, die hat sich heute Vormittag mit den Kommunen zusammengesetzt, um eben zu schauen, was im Winter wichtig wird. Jetzt läuft gerade eben die Pressekonferenz und ich möchte auf die Situation schauen mit Steffen Mau. Ich habe schon gesagt, Sie sind Mitglied des Sachverständigenrats für Integration und Migration. Das ist am Innenministerium angesiedelt. Wenn wir sagen, was im Winter wichtig wird, was ist denn da aus Ihrer Sicht als Mitglied dieses Beirats wichtig, um Geflüchtete eben aus der Ukraine jetzt in diesem Fall auch im Winter gut aufnehmen zu können?
Ja, natürlich kommt jetzt unglaublich viel auf uns zu. Also wir haben ja auch eine Intensivierung der Kriegsgeschehnisse in der Ukraine mit ja jetzt in vielen Städten auch fast flächendeckend Bombardements. Also das wird auch viele Menschen nochmal dazu bringen, ihr Land zu verlassen und woanders Zuflucht zu suchen. Wir haben jetzt schon über 1 Million Menschen, die aus der Ukraine zu uns gekommen sind. Wir haben eine Intensivierung der Fluchtmigration über die Balkanroute, auch über das Mittelmeer. Also da kommt einiges auf uns zu und wir haben ja jetzt schon mehr Geflüchtete als im Jahr 2015. Die Rahmenbedingungen sind ein Stück weit andere, auch sozusagen das, was auch an zivilgesellschaftlicher Integration als Leistung gebracht wird, ist was anderes. Wir haben auch was gelernt aus 2015. Das ist nicht so, dass man bei Null anfängt. Aber natürlich ist das eine riesige Aufgabe, wenn in einer Kommune Tag für Tag hunderte Menschen ankommen oder auf Bahnhöfen in großen Städten die Menschen zu verteilen, die Menschen unterzubringen. Das kann man für ein paar Tage machen, aber dann rücken neue nach und dann kommt es eigentlich darauf an, die jetzt schon da sind, im Prinzip weiter zu vermitteln in Sprachkurse, in Unterbringung. Da wird ja jetzt diskutiert über Liegenschaften des Bundes und alte Kasernen, die wieder zugänglich gemacht werden sollen. Und natürlich die Frage der Arbeitsmarktintegration, auch für ukrainische Geflüchtete. Das sind Dinge, die jetzt anstehen. Dafür ist eine ganze Menge Geld notwendig. Und so ganz zu kalkulieren und abzusehen, ist das eben nicht, was noch kommt in diesem Herbst. Also die Situation wird, glaube ich, sich nochmal sehr stark intensivieren.
Ja, und gerade beim Thema Geld, wenn Sie es ansprechen, da ist es ja jetzt eigentlich auch schon in meiner Wahrnehmung seit Monaten immer so ein Hin und Her gewesen. Also jetzt im Vorfeld des Treffens von Innenministerin Faeser mit den Kommunen gab es verschiedene Innenminister der Länder, die sich in unterschiedlich, sage ich mal, wütender Art geäußert haben. Hessens Innenminister Peter Beuth von der CDU, der hat das eher sachlich gemacht, hat heute eben nochmal angemahnt, dass die Forderung nach mehr Geld schon länger im Raum stünde, dass bislang aber nicht so viel an Zusagen passiert sei. Und Sie haben mit mir zusammen jetzt vorhin die Nachrichten gehört. Vielleicht erinnert sich die eine oder andere Hörerin auch noch dran. Da haben wir Bayerns Innenminister Herrmann gehört und der klang richtig wütend. Der hat der Bundesregierung da echt ein richtig schlechtes Zeugnis ausgestellt, hat gesagt, keine Bundesregierung vorher hat sich so schlecht gekümmert. So, ich paraphrasiere es jetzt. Warum passiert da nicht so viel? Oder ist das eher dieses typische, eine Forderung stellen und dann muss halt reagiert werden?
Natürlich ist das jetzt auch erstmal eine Verhandlung, die stattfindet. Und wir haben aber gleichzeitig multiple Krisen. Also Sie wissen ja, wie viel Geld wir jetzt schon mobilisiert haben für den einen oder anderen Zweck. Angefangen von dem Sondervermögen für die Bundeswehr bis hin zu den verschiedenen Paketen, Hilfspaketen. Und jetzt kommt die Fluchtmigration im Prinzip obendrauf. Also das ist eine riesige Anstrengung, die der Bund da vor sich hat. Und natürlich sind auch die Länder und die Kommunen gefragt. Und die Kommunen sagen häufig eben, ja, wir haben gar keine Mittel, wir haben keine Möglichkeiten, das zu bewältigen. Die Länder sind nicht alle bitterarm. Einigen geht's besser, einigen geht's ein Stück weit schlechter. Und man muss das jetzt irgendwie zusammenschnüren. Und das wird sicherlich zu Konflikten führen. Aber wir müssen uns dessen bewusst sein, dass wir die Sache nicht liegen lassen können. Denn auch hier gilt wieder, es ist Gefahr im Verzug. Ne? Also je mehr Zeit wir uns lassen bis in den November oder Dezember hinein, desto schwieriger wird es natürlich auch. Es geht ja nicht darum, Geld auf ein Konto zu überweisen, sondern man muss es eben auch dann in Infrastruktur, in Personal umsetzen. Und das braucht eben viel Zeit. Also da müssen wir eben ran. Es ist auch so, dass die zivilgesellschaftliche Hilfe, also denken Sie an die Leute, die hier am Berliner Hauptbahnhof standen, wochenlang und Geflüchtete in Empfang genommen haben, dass die natürlich nicht dauerhaft mobilisiert werden können, auch nicht in dieser Form wie zu Beginn des Krieges, sondern dass da reguläre staatliche Strukturen greifen müssen. Darum geht's jetzt. Das ist unglaublich wichtig. Ich finde es auch gut letzten Endes, dass viele da Krawall machen, also dass die Städte und die Kommunen eben sagen, wir brauchen Hilfe, dass auch die Länder das sagen und dass man sich jetzt endlich an einen Tisch setzt und versucht, da irgendwie was draus zu machen.
Was ich mich frage, Sie haben vorhin gesagt, aus 2015, 2016, ich tue mich schwer mit dem Begriff Flüchtlingswelle, weil der so entmenschlicht, aber es waren einfach sehr viele und es war eine große Überforderung da sozusagen. Und Sie haben vorhin aber gesagt, wir haben aus 2015, 2016 was gelernt. Was haben wir denn da gelernt, wenn es wieder dieses Hin und Her und gibt und wenn es überhaupt Verhandlungen braucht? Man könnte ja auch sagen, okay, wir haben da ein Konzept und das holen wir aus der Schublade und das greift jetzt.
Mhm. Ja, auf der EU-Ebene haben wir natürlich diese Massenzustromrichtlinie mobilisiert. Das heißt, wir haben jetzt keine individualisierten Asylverfahren mehr, die sehr prüfaufwendig sind, auch viel sozusagen Administration binden. Wir haben einen besseren Zugang auch zu Sprachkursen. Wir haben andere Unterbringungssituationen. Zum Teil werden auch Dinge reaktiviert in den Kommunen, die damals schon vorhanden waren. Also das ist etwas, wo man was daraus lernen kann. Das heißt nicht, dass das optimal und alles super gut läuft. Aber bis vor kurzem haben die Kommunen auch immer noch signalisiert, wir kriegen es irgendwie noch bewältigt. Es darf nur nicht mehr werden. Und da scheint jetzt so ein Kipppunkt erreicht, wo auch mehr Leute Alarm schlagen und sich öffentlich dann dazu äußern. Und ich denke, das muss man ernst nehmen. Wir haben ja zweierlei. Also einerseits haben wir eine große Diskussion um die Frage der sozusagen Fachkräftezuwanderung, dass uns Ökonomen und Arbeitsmarktforscher vorrechnen, wir brauchen ja mehrere hunderttausend, selbst 300 oder 400.000 jährlich reichen nicht aus, um diejenigen, die Alterskohorten, die aus dem Arbeitsmarkt jetzt ausscheiden, zu ersetzen. Und was wirklich zwingend notwendig ist, sind natürlich auch die Wege in reguläre Beschäftigung, also weg auch vom Status als Asylbewerber oder anerkannter Flüchtling. Und das ist etwas, was wir jetzt so in Gang bringen müssen. Da, glaube ich, da hapert es noch an vielen Stellen, denn die Arbeitsmarktintegration auch von den Menschen aus der Ukraine ist noch nicht optimal, auch im OECD-Vergleich nicht.
Steffen Mau hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur und wir bleiben gleich beim Thema. Die Altbundeskanzlerin Angela Merkel hat nämlich gestern einen Preis für ihr Engagement rund um ihre Flüchtlingspolitik bekommen. Schauen wir gleich drauf. Steffen Mau ist mein Gast heute Mittag hier im Studio. Herr Mau, haben Sie auch so einen Platz, wo Sie vorbeigehen und irgendwie immer was passiert bei Ihnen im Kopf?
Ja, ein Platz im Kopf, ja sicherlich. Also es gibt, ich habe ja immer unterschiedliche Dinge, mit denen ich mich beschäftige. Man hangelt sich so als Wissenschaftler von Projekt zu Projekt. Und ich stelle dann immer fest, wenn ich mich so unglaublich intensiv mit einem Projekt beschäftige, dass ich überall immer nur Bezüge zu diesem Projekt sehe und gar nichts anderes mehr. Also man denkt dann immer, dieses Projekt, das findet eigentlich, oder diese Themen, die finden dann überall statt, weil man eine unglaublich selektive Wahrnehmung dann entwickelt.
Ach spannend, dann ist es bei Ihnen tatsächlich nicht so ein Platz irgendwo in Berlin, sondern wirklich ein Platz im Kopf.
Genau so, ja.
Spannend. Steffen Mau ist Professor für Makrosoziologie an der HU Berlin. Er ist heute mein Gast, um die Themen des Tages zu sortieren. Und wir waren ja gerade, bevor wir über Plätze im Kopf gesprochen haben, beim Thema Geflüchtete und bleiben noch ein bisschen dabei. Ich hatte schon angedeutet, Angela Merkel hat gestern einen wichtigen Preis bekommen, den sogenannten Nansen-Preis des UN-Flüchtlingshilfswerks. Es geht da um die Aufnahme Geflüchteter 2015, 2016, wo ja auch ihr klarer Satz, wir schaffen das, gefallen ist. Und gestern hat sie zu dem Preis Preis und zur Annahme des Preises das hier gesagt.
Aus meiner Sicht gilt diese Ehrung, die ich heute hier entgegennehmen darf, deshalb vor allem den unzähligen Menschen, die damals angepackt haben und denen es zu verdanken ist, dass wir die Situation bewältigt haben. Man kann sagen, denen es zu verdanken ist, dass wir es geschafft haben. Ihnen sage ich hier und heute als erstes meinen besonderen Dank.
Also sie hat ihr "Wir schaffen das" abgewandelt in "Wir haben es geschafft". Stimmen Sie ihr zu, Herr Mau?
Ja, natürlich bleiben immer Defizite und ich sehe auch viele Probleme sozusagen auch der mittel- und langfristigen Bearbeitung dieser Thematik des Sommers 2015, 2016. Da ist ja auch vieles liegen geblieben. Es gab auch unglaublich viel Frustration und Enttäuschung, nicht nur bei denen, die gekommen sind, sondern auch bei den vielen Helferinnen und Helfern, dass sie zum Teil im Regen stehen gelassen wurden. Aber trotzdem als symbolische Geste, dieses "Wir schaffen das", war eben doch ein starkes Statement, weil es doch die Willkommenskultur, auch die Bereitschaft, Bürgerkriegsflüchtlinge hier aufzunehmen, weil es das sehr stark gemacht hat. Und das fand ich auch politisch ein klares Zeichen, dass sie auch gegen Widerstände, also man denke mal an die Auseinandersetzung mit Horst Seehofer und der CSU, gegen Widerstände durchgehalten hat. Aber in der praktischen Umsetzung sehe ich Defizite.
Da haben wir auch gerade ja schon drüber gesprochen, was auch auf lokaler Ebene passieren muss, damit eben Geflüchtete auch gut aufgenommen werden können. Ich möchte aber nochmal einen anderen Aspekt ansprechen. Ich habe ja gerade gesagt, wie der Preis heißt, den Merkel bekommen hat. Und zwar heißt der Nansen-Preis. Und ich habe gelernt, dass er nach dem Polarforscher und Diplomaten Fridtjof Nansen benannt ist. Den kannte ich. Was ich aber nicht wusste, ist, dass der nach dem Ersten Weltkrieg 1922 den sogenannten Nansen-Pass entworfen hat. Der galt damals für staatenlose Geflüchtete aus Russland. Marc Chagall hat zum Beispiel einen bekommen und den Nansen-Pass an sich gibt es nicht mehr. Aber Herr Mau, Sie haben erzählt, dass Sie als Mitglied des Sachverständigenrats für Migration und Integration mit dem Gedanken spielen, ob so ein Nansen-Pass nicht auch heute wieder aktuell sein könnte. Also ein Pass für Staatenlose. Warum dieser Gedanke?
Ja, es gibt so Vorschläge, das ist nicht von uns, von unserem Gremium und wir sind auch nur in der Diskussion. Wir haben auch noch nicht keine gültige Meinung dazu. Und da gibt es so eine Idee des Klimapasses, also angelehnt an den Nansen-Pass, vor allen Dingen in Deutschland auch von Joachim Schellnhuber, dem Klimaforscher, vorgeschlagen. Also die Vorstellung, dass es Menschen gibt, die aufgrund des Klima- oder menschengemachten Klimawandels ihre Existenzgrundlage verlieren. Also man denke an Inselstaaten, aber man denke auch sozusagen an Extremwetterereignisse, Dürre oder Flutkatastrophen. Für diese Menschen haben wir bislang keine, sozusagen, keinen rechtlichen Status, keinen Aufenthaltstitel, wenn die ihr angestammtes Land, ihre Heimat verlassen müssen. Sie werden durch das Genfer Flüchtlingsrecht nicht abgedeckt, weil da geht es hauptsächlich eben auch politische Verfolgung und andere Fluchtursachen. Also Klimaflucht, Klimabewegung ist da bislang nicht abgedeckt. Und die Idee ist schon sozusagen, was passiert eigentlich mit Menschen, die ihre Heimat verlieren und irgendwo anders hingehen müssen. Natürlich, sie brauchen keinen neuen Pass, weil sie natürlich nach wie vor auch Angehörige eines Staates sind, aber sie bräuchten eigentlich so etwas wie ein Klimavisum oder einen klimabezogenen Aufenthaltstitel. Und warum stellt sich diese Frage eigentlich mit besonderer Brisanz? Weil man jetzt nicht sagen kann, das sind irgendwie Bürgerkriegsflüchtlinge oder da gibt es eine Diktatur, die Menschen verfolgt, sondern man muss eigentlich sagen, wir im globalen Norden sind ursächlich verantwortlich für CO2-Emissionen, für die Erderwärmung und damit eben auch dafür, dass Menschen ihre Existenzgrundlage verlieren. Und von daher stehen wir in gewisser Weise in der Pflicht, diese Art von Flucht auch nochmal anders anzuschauen als vielleicht andere Fluchtbewegungen.
Und Sie haben die Genfer Flüchtlingskonvention jetzt gerade schon angesprochen. Eben aufgrund der Genfer Flüchtlingskonvention gibt es eben auch den Nansen-Pass jetzt momentan nicht mehr, weil der wurde abgelöst eben vom unter anderem vom Reisedokument der Genfer Flüchtlingskonvention. Das ist in Deutschland, ich habe es mir nochmal angeschaut, so ein blauer Pass. Und habe ich das richtig verstanden? Also dieser blaue Pass, den eben Geflüchtete hier bekommen als Aufenthaltstitel, der deckt momentan einfach Klimaflüchtlinge nicht ab, weil es da einfach keine Rechtslage gibt mittlerweile.
Ja, inzwischen. Viele Juristen warnen auch davor, sozusagen anzustreben, dass im Prinzip klimabezogene Migration oder Klimaflucht mit einzubeziehen in die Genfer Flüchtlingskonvention, weil sie, wenn sie sagen, ja, wenn man jetzt anfängt, das aufzuknüpfen, dann erhalten wir vielleicht im Endpaket viel, viel weniger als das, was jetzt drin ist. Also, dass diese Genfer Flüchtlingskonvention da ist und dass viele Staaten sich auch verbindlich, mehr oder weniger verbindlich, muss man sagen, daran halten, ist etwas Gutes. Und es gibt auch viele, die sagen, aus prinzipiellen Gründen, das ist ein anderer Typus von Migration, den können wir jetzt vielleicht im Hinblick auf die Ursachen der Genfer Flüchtlingskonvention nicht zuschlagen. Aber es gibt natürlich Möglichkeiten für Einzelstaaten, Aufenthaltsrechte zu schaffen für Menschen, die ihre Existenzgrundlagen verloren haben oder die aus anderen klimabezogenen Gründen fliehen mussten. Das können ja auch Überschwemmungen und sonstige Dinge sein. Also dafür haben wir bislang kein rechtliches und auch kein politisches Instrument. Und das ist einfach eine Denkfigur, die man mal benutzen kann, die zum Teil jetzt auch schon von politischen Akteuren aufgegriffen wird, aber die man mal benutzen kann, darüber nachzudenken, dass klimabezogene Migration über diesen Zusammenhang von Klimaveränderung und Migration, da gibt es unglaublich viel wissenschaftliche Forschung. Der ist auch gar nicht so einfach zu ziehen, weil das nicht so monokausal ist, sondern weil jede Migrationsbewegung auf ganz viele Ursachen zurückgeht. Aber wenn man erstmal annimmt, dass es diesen Nexus gibt, diesen Zusammenhang, dann wird auch klar, wie dringlich das ist, dass wir uns damit beschäftigen, weil die Auswirkungen, die in den nächsten 10, 15, 20 Jahren auf uns zukommen und die klimabedingte oder klimabezogene Migration, die damit verbunden ist, die sind eben so enorm, dass wir einfach auch einen politischen Diskurs darüber brauchen. Und ich glaube, so eine Denkfigur wie den Nansen-Pass oder einen klimabezogenen Nansen-Pass kann ganz hilfreich zu sein, um ein paar Räume des Diskurses zu öffnen und sich darüber zu unterhalten, wie man eigentlich mit solchen Fragen umgehen will.
Und Sie arbeiten gerade, man hört es auch raus, sehr viel an dieser Frage oder denken zumindest viel drüber nach, eben unter anderem auch im Sachverständigenrat für Integration und Migration oder Migration und Integration, so rum ist es richtig. Gießen Sie das dann auch irgendwann in ein Gutachten? Sie veröffentlichen ja regelmäßig Gutachten.
Ja, ich kann dazu noch nicht so viel sagen, weil wir inhaltlich noch vollständig in der Diskussion sind. Aber es gibt ein jährliches Gutachten. Das letzte hatten wir zur Frage von Migration und Migration in den Gesundheitssektor hinein. Ist auch eine sehr, sehr wichtige Frage. Wo kommen eigentlich die meisten ausländischen Ärztinnen und Ärzte her? Aus dem Land Syrien. Also sind unglaublich wichtig, um überhaupt unsere Gesundheitsinfrastruktur aufrechtzuerhalten. Und das, womit wir uns im Moment beschäftigen, ist der Zusammenhang von Migration und Klimaveränderung.
Steffen Mau, Soziologieprofessor und Mitglied des Sachverständigenrats für Integration und Migration hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Die Montage sind Tage, an denen wieder regelmäßig demonstriert wird. In Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel sollen gestern bis zu 7000 Menschen auf der Straße gewesen sein. Es geht vor allem um die Energiepolitik der Bundesregierung. Und ich lese Berichte von Demonstrationen vor allem in Ostdeutschland. Da frage ich mich aber, wird darüber von dort einfach mehr berichtet? Oder ist das schon eine Tendenz, dass auch in Ostdeutschland mehr von diesen Demonstrationen stattfinden? Steffen Mau.
Ja, ich lese ja auch nur Zeitungen und höre Radio oder schaue Fernsehen. Und mein Eindruck ist auch, dass es in Ostdeutschland intensiver ist, ist auch stärker in der Fläche. Also es gibt natürlich auch im Westen Demonstrationen und auch Formen der Unzufriedenheit. Wir sehen ja auch, dass zum Beispiel die Demokratiezufriedenheit in beiden Landesteilen nach unten geht. Aber im Osten ist das nochmal intensiver. Und es gibt natürlich auch eine spezifische Protestkultur, die sich über Jahre schon entwickelt hat und einen organisatorischen Kern, der sowas relativ schnell auf die Beine stellen kann.
Also da appellieren Sie oder spielen Sie wahrscheinlich auf Pegida an zum Beispiel oder eben auch die Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen, nehme ich an. Also das heißt, vermuten Sie auch, dass es da tatsächlich so eine Schnittmenge gibt?
Ja, es gibt eine Schnittmenge, aber ich will jetzt die Demonstrationen, auch gerade wenn die soziale Fragen ansprechen oder auch Sorgen von Bürgerinnen und Bürgern, die will ich nicht von vornherein denunzieren, denn die Motive damit zu laufen und auch sozusagen die Ausrichtung dieser Demonstration können sehr, sehr unterschiedlich sein. Also da muss man wirklich genauer hingucken, darf das für auch nicht alles in einen Topf werfen. Aber es gibt klar erkennbar natürlich Versuche auch rechtspopulistischer oder auch rechter Akteure, sich da ja an die vorderste Front, an die Speerspitze da zu stellen, dieser Aktivitäten und diese Arten von Unzufriedenheit auch einzusammeln und zu kanalisieren. Und das kann man jetzt eben beobachten, dass es da durchaus Schnittmengen gibt mit anderen Protestformen, mit anderen Formen der Unzufriedenheit und rechte Akteure eben da relativ zentral dabei sind.
Und Sie haben im Vorhinein gesagt, dass Sie eine Beobachtung gern mit in die Sendung bringen möchten. Und zwar eine, die den Begriff Ostdeutschland angeht. Was haben Sie da beobachtet?
Ja, wir hatten ja am Samstag eine AfD-Demonstration hier in Berlin. Und ich glaube, das war an der Friedrichstraße, sind sie durchmarschiert. Und da gab es jemand, der mit Megafon Ostdeutschland skandiert hat. Und die ersten Reihen dieser Demonstration haben alle mitgebrüllt. So wie ich das jetzt gelesen habe, nachweislich war das eine Person aus Bayern. Und es ist wirklich interessant zu beobachten, dass dieser Begriff Ostdeutschland jetzt von rechten Akteuren, also jetzt AfD-nahen oder AfD-Akteuren, offensichtlich auf eine spezifische Art und Weise genutzt wird. Ich habe mir jetzt auch noch nicht vollständig meinen Reim darauf gemacht, aber die Idee ist doch vermutlich, diesen Begriff, der jetzt eine Leerstelle ist und auch von verschiedenen Gruppen und Perspektiven unterschiedlich befüllt wird, diesen doch letzten Endes als rechte politische Chiffre zu besetzen. Und warum? Weil man mit Ostdeutschland was Spezifisches verbindet, sozusagen deutsch befreites irgendwie Territorium, eine bestimmte Skepsis gegenüber westlichen Werten, auch vielleicht ein völkisches Denken. Und diese Dinge, die werden jetzt genutzt und werden im Prinzip über Ostdeutschland insgesamt rübergerollt. Und das ist eben ein Versuch, politisches Kapital aus einer Situation der Unzufriedenheit zu schlagen und vielleicht auch noch eine neue Form der Spaltung mitzubegründen, wo Ostdeutschland eben ein Signum, ein Zeichen irgendwie für was Spezifisches ist. Das wird ja dann auch essentialisiert und Westdeutschland eigentlich das Gegenmodell dann dazu ist. Und das war eine interessante Beobachtung, dass offensichtlich rechte oder rechtspopulistische Akteure aus Ost und West sich jetzt auf diesen kleinsten gemeinsamen Nenner Ostdeutschland einigen können und versuchen, den politisch irgendwie zu aktivieren.
Verrückt, ich musste da jetzt direkt an Leipzig denken und an den 9. Oktober. Da ist ja eben jährlich das Lichtfest, um an die Montagsdemonstrationen zu erinnern, die eben auch eben dazu geführt haben, dass DDR-Bürgerinnen, DDR-Bürger auf die Straße gehen und sehr laut sagen, dass sie eben ein Ende dieses Landes wollen, wenn ich es mal so formulieren würde. Und gerade dort, also ich war in den vergangenen Jahren öfter dort, da sind ja viele Menschen, die auch selber persönlich da Erfahrungen mit verbinden, denen sich die Fußnägel wahrscheinlich hochkräuseln würden, wenn jemand sagt, Ostdeutschland ist völkisch sozusagen. Also muss es da ja auch Gegenstimmen geben oder die gibt es ja sogar auch.
Ja, aber natürlich, es ist im Prinzip so ein bisschen so ein doppeltes Spiel. Einerseits haben wir natürlich in der öffentlichen Wahrnehmung so ein bisschen einen Blick auf Ostdeutschland, dass wir sagen, das ist da so eine Problemzone oder der braune oder der rechte Osten. Und bestimmte Daten, auch im Hinblick auf die politische Kultur, auf Einstellungen, zeigen uns natürlich auch Unterschiede zwischen Ost und West. Und das wird jetzt letzten Endes von diesen Akteuren aufgegriffen und nochmal verstärkt. Also sie nehmen das eigentlich nochmal als doppeltes Echo auf. Und das ist eigentlich eine ganz interessante, für mich auch vielleicht ein Stück weit infame Strategie, zu sagen, ja gut, dann sind wir eben rechts und das macht eben Ostdeutschland aus. Deswegen müssen wir selber in unserem Sprechen über Ostdeutschland vielleicht uns auch ein bisschen vorsichtiger verhalten und solche Pauschalisierung ein Stück weit auch immer mal wieder auflösen und dekonstruieren. Natürlich ist es ein riesiges Problem, wenn 28 oder 30% der Bevölkerung oder der Menschen im Wahlalter sagen, sie würden eine rechtspopulistische Partei wählen, ist das etwas, wo ich dann auch schlucke. Aber zugleich gibt es eben auch die vielen anderen, die Dinge versuchen, die vielleicht auch eine andere Weltsicht haben, die damit sich nicht dahinter stellen. Und auch diejenigen, die jetzt marschieren und da oder auf die Straße gehen oder eine Form von Protestkultur ausleben, sind nicht alle notwendigerweise Parteigängerinnen und Parteigänger der AfD, sondern es sind auch viele Leute, die sich unglaublich viel Sorgen machen um die Energiepreise, die ihre Rechnung nicht mehr bezahlen können. Wir haben im Moment keine sozusagen keine linke Mobilisierung. Das ist auch sehr interessant. Das liegt zum Teil daran am Zustand der Linken selbst, aber natürlich auch in der Schwäche der Gewerkschaften und anderer Mobilisierungsakteure, sodass vieles eben da hineinläuft, was klassischerweise vielleicht auch durch Linkspopulismus getragen werden könnte, weil die Leute eben nicht notwendigerweise eine feste rechte Ideologie haben, sondern aus Sorgen und Nöten dann da mitlaufen.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Steffen Mau ist Soziologieprofessor an der HU Berlin und wir waren gerade beim Thema Proteste. Politik versucht ja oft auch, sich dem zu stellen und wirklich vor Ort zu sein. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum Beispiel verlegt seinen Amtssitz ab heute für 3 Tage nach Neustrelitz. Er macht das ja regelmäßig. Dann auch wirklich, die Intention ist dahinter, vor Ort zu sein, anfassbar zu sein, ansprechbar zu sein. Also eigentlich, ja, der Inbegriff auch einer Demokratie zum Anfassen, wenn man so möchte, Herr Mau, oder?
Ja, ich finde es erstmal eine ganz sympathische Idee. Man darf allerdings nicht erwarten, dass das jetzt automatisch zu einem Stimmungswechsel führt, sondern Demokratie ist eben auch das Bohren dicker Bretter oder die Mühen der Ebenen. Es ist unglaublich kompliziert in so einer Situation, wo auch die politische Kultur in so viel Aufruhr ist und so viel Unsicherheit herrscht, irgendwie was zu verändern.
Und was würden Sie denn aber sagen? Es gibt ja auch in letzter Zeit öfter Studien, die zeigen, wie krass der Zustand der Demokratie eigentlich ist und wie schwierig es ist, auch Menschen da zum Vertrauen zu bringen. Was attestieren Sie denn als Soziologe der Demokratie momentan?
Ja, ich denke, man muss bei diesem Umfang immer aufpassen und sich angucken, was genau gefragt wird. Also Zufriedenheit mit der Demokratie, was meint das eigentlich? Also die Demokratie als Regierungsform, ist sie überlegen gegenüber einer Diktatur oder einer Einparteienherrschaft? Wahrscheinlich würden die allermeisten Leute nach wie vor sagen, das ist der Fall. Nur wenige wünschen sich irgendwie eine Diktatur, selbst diejenigen, die Demokratie kritisieren. Von daher, die Kritik an der Demokratie gehört in gewisser Weise zu dieser Lebensform mit dazu. Schwierig wird es da, wo Leute sich letzten Endes außerhalb des demokratischen Systems verorten, und es ist ganz grundlegend herausfordernd. Also das finde ich viel problematischer. Die Zufriedenheit mit der Demokratie kann sich aus 2 Dingen speisen. Einerseits sozusagen, wie sind eigentlich die Regeln, wie sind die Mitbestimmungs- und Mitmachmöglichkeiten, und das andere ist die Leistungsfähigkeit der Demokratie. Wir nennen das manchmal Output-Legitimation, also was kommt hinten für mich bei raus, inwieweit bin ich Nutznießer eigentlich? Und das sind beides 2 unterschiedliche Dinge, die in dieser Frage so ein bisschen vermengt werden.
Und ändert sich da aber jetzt was eben mit der aktuellen Situation? Also klar, die Menschen haben Sorge, die gehen auf die Straße, haben vielleicht auch die berechtigte Ansage zu sagen, okay, der Kapitalismus zumindest funktioniert so nicht. Wenn Sie es kurz zusammenfassen würden, wie geht es der Demokratie denn in der momentanen Situation?
Ja, wir haben im Prinzip so ein bisschen so eine Nagelprobe der Demokratie, und wo wir sagen müssen, ja, wir haben Demokratie immer nur im Zusammenhang mit Wachstum und Wohlstandssteigerung erlebt. Die beiden haben sich wechselseitig verstärkt. Also auch die Zustimmung der Demokratie hat in gewisser Weise auch davon gelebt, dass es allen Leuten ja tendenziell doch ganz gut und vielleicht auch immer besser geht. Und diese Situation, Energiekrise, Inflation und all die Krisen, die wir jetzt erleben, die verändert sich tendenziell. Und da muss ich es eben beweisen, wie stark sind eigentlich die Loyalitäten gegenüber dem demokratischen System, wenn es einfach mal nicht mehr dieser Art von Nutzen abwirft für den Einzelnen, oder wenn wir auch ja möglicherweise durch ein Tal der Tränen gehen müssen, wo vielleicht 2-3 Jahre Dinge schwieriger werden, wo wir auch vielleicht uns als Industrie- und Wirtschaftsstandort nicht mehr ganz so gut positionieren können. Und das ist ein großes Fragezeichen, da kann ich auch nicht in die Zukunft schauen, aber daran wird es letzten Endes festzumachen sein, wie stark die Demokratie als Lebensform oder auch sozusagen als Form unserer Gesellschaft zu organisieren, wie stark sie eigentlich ist. Ich glaube, dass sie stark ist, aber wie stark wirklich, das werden wir dann erst in den nächsten Monaten und Jahren sehen.
Was halten Sie denn von diesem Ausspruch, der heiße Herbst?
Ja, ich bin skeptisch, ob man sowas herbeireden sollte. Wut, Winter, heißer Herbst, man findet ja jetzt viele neue Labels dafür. Ich glaube, wir brauchen in der Politik selber noch mehr Kommunikation, und Frank-Walter Steinmeiers Gang in die Provinz ist vielleicht auch so ein Versuch, das zu machen. Aber ich glaube, es ist essentiell, dass wir klarere Botschaften haben, auch transparentere sozusagen politische Zugriffe auf die Krise. Man kann ja häufig vieles gar nicht mehr nachvollziehen. vollziehen. Das war in der Corona-Krise so, das ist jetzt bei den ganzen Entlastungspaketen auch so. Und ich glaube, wir brauchen einfach auch vielleicht ja eine gute Kommunikation von den zentralen Ideen, von den zentralen Aspekten, die da bedacht werden. Auch Fragen von Gerechtigkeit sind ganz zentral dafür, ob Leute eine Veränderung für legitim halten oder eine Zumutung für legitim halten. Und da, glaube ich, muss Politik mehr machen. Da ist sie nicht besonders gut in der Kommunikation, aber auch nicht besonders gut im Maßnahmekatalog.
Steffen Mau, vielen, vielen Dank für Ihren Besuch im Studio.
Sehr gern.